Wir haben das Thema das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament. Ich glaube, es dürfte uns allen klar sein, dass wir dieses Thema in einer Predigt nicht abhandeln können. Darum werde ich einfach Schwerpunkte setzen und euch etwas anregen und motivieren, selber beim Lesen zu erkennen, wie wirkt der Heilige Geist im Alten Bund. Wir lesen dazu eine Schriftstelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, der erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass der Heilige Geist im ersten Buch der Heiligen Schrift, in 1. Mose, erscheint und auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, erscheint. Und zwar jeweils im ersten Kapitel und im letzten Kapitel der Heiligen Schrift. In 1. Mose 1, Vers 2 hörten wir gerade, der Geist Gottes, der Ruach Elohim, schwebte über den Wasser. Ich musste so denken, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Bibel beschreibt es nicht genauer. Können wir uns darunter vorstellen, dass der Heilige Geist, der Ruach Elohim, irgendwie wie so ein Nebel mal im Herbst über einer Landschaft ruht, völlig unbeweglich? Oder was können wir uns darunter vorstellen? Das hebräische Wort für schweben ist rachaf. Und dieses Wort, das kommt nur dreimal im hebräischen Alten Testament vor. Und wenn wir einige dieser Stellen lesen oder diese beiden Stellen lesen, dann bekommen wir vielleicht einen kleinen Hinweis, was wir uns darunter vorstellen können. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das zweite Mal kommt dieses Wort in 5. Mose 32, 11 vor. Ich lese ab Vers 8. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt. Hier haben wir wieder dieses Wort Rachaf. Über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Hier sehen wir, wie der Bundesgott Israels mit einem Adler verglichen wird, der über seinem Nest schwebt. Und da bewegt er ja auch seine Flügel und hat die Blicke gerichtet auf die Feinde seiner Brut. Und das ganze Bild will zeigen, Gott schwebt über Israel wie ein Adler über seinem Nest und behütet und bewahrt das Nest. Und in dieser Weise behütet und bewahrt der Bundesgott Jahwe das Volk Israel. Das dritte und letzte Mal, wo dieses Wort Rachaf vorkommt, ist in Jeremia 23, Vers 9. Und da heißt es, es schlottern, Rachaf, andere übersetzen mit es zittern, alle meine Gebeine, ich bin wie ein Betrunkener, wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat wegen des Herrn und wegen seiner heiligen Worte. So sehen wir also dieses Wort, das mit Schweben in 1. Mose 1, Vers 2 übersetzt wird, wird an den beiden anderen Stellen mit Flattern, Zittern übersetzt. Und das zeigt uns, da ist eine gewisse Bewegung. Und ich glaube, so können wir uns auch das Wirken des Elohim, des Ruach Elohim vorstellen, der über den Wassern schwebte. Das war nichts Statisches, das war nichts Unbewegliches. Ich glaube, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebte, aber da war Leben, da war Bewegung. Ich glaube sogar, dass da alles vibrierte. Der Geist Gottes hatte direkte Verbindung zu Elohim, das ist Gott der Vater, Gott der Sohn. Und jedes Mal, wenn Gott sprach in diese ungeformte Materie, in diese Urmaterie, da nahm der Heilige Geist das Wort Gottes auf und durch ihn wurde schöpferisch diese Urmaterie geformt. Gott wirkte und Gott schöpfte Dinge durch und mit der Wirkung des Heiligen Geistes. Und da sehen wir, dass der Heilige Geist schöpferische Fähigkeiten hat. Und das finden wir durchaus auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift. Etwa in Hiob 33,4. Der Geist Gottes hat mich gemacht, der Ruach Elohim hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Oder Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Hier haben wir das Wort Ruach. Man könnte auch übersetzen durch den Geist seines Mundes. Und so sehen wir also schon hier im ersten Kapitel der Heiligen Schrift drei Dinge. Wir sehen Gott, wir sehen den Geist Gottes und wir sehen das Wort Gottes. Und das zeigt uns, da wo der Geist ist, da ist die Gegenwart Gottes. Und da wo der Geist ist, da haben wir auch das Wort. Und das zieht sich wie ein Prinzip durch die gesamte Heilige Schrift. Im letzten Buch der Bibel treffen wir auf die gleiche Realität. In Offenbarung 22, Verse 16 bis 17 lesen wir: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Hier sehen wir also Jesus, Gottes Sohn, der selber Gott ist und er bezeugt durch einen Engel das Wort Gottes. Und der Geist erwidert das Wort aus dem Munde Jesu und der Geist und die Braut sprechen, komm. Aber fällt euch da eines auf? Der Geist spricht nicht alleine, sondern der Geist spricht mit der Braut zusammen. Darüber werden wir noch einiges hören, über die hohe Stellung der Gemeinde Jesu in der Heilsgeschichte Gottes. Aber wieder sehen wir, hier ist der Geist, hier wirkt der Geist spricht. Wir haben Gott, Gottes Gegenwart und wir haben Gottes Wort. Etwas Göttliches, etwas Bleibendes wird nur da geschaffen, wo der Geist Gottes wirkt. Und darum kann so manches religiös und fromm aussehen, auch christlich aussehen, aber wenn der Heilige Geist nicht wirkt, ihr Lieben, dann ist das Fleisch und es wird keinen bleibenden ewigen Bestand haben. Einer, durch den der Geist Gottes wirkte, das war Josef, der Sohn Jakobs. Und ich musste so denken in meiner Vorbereitungszeit, was ist das für ein Wunder? Stellt euch mal den Geist Gottes vor bei der Schöpfung, da schafft Gott das Universum. Allein unsere Milchstraße, die ist so groß, selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit durch die Milchstraße reisen könnten, unser Leben würde nicht ausreichen, um die Distanzen zurückzulegen, die diese Milchstraße ausmacht. Und das ist ja nur ein kleines Puzzleteil im gesamten Universum. Und als Gott dieses gewaltige Universum schuf, das für uns Menschen unvorstellbar groß ist, da schwebte der Geist Gottes, der Ruach Elohim, über der gesamten Schöpfung, die unvorstellbar groß ist. Der Geist Gottes war bei der Schöpfung anwesend. Er war Mitschöpfer mit dem Vater und dem Sohn. Und nun geschieht etwas. Dieser Geist Gottes, der unendlich groß ist, der unendlich allmächtig, unendlich gegenwärtig ist, unendlich schöpferisch ist, er wirkt durch ein kleines Menschlein, wie Josef es war. Und ihr alle seid wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Stellt euch das einmal vor. Ihr kennt die Geschichte. Der Pharao hatte einen Traum. Und er ließ alle Wahrsager Ägyptens und alle seine Weisen rufen und die konnten den Traum nicht deuten. Und plötzlich erinnert man sich, ja, da war doch noch jemand, ein Israelit, Josef im Gefängnis, und da ließ man diesen Josef kommen. Und dieser Josef deutet den Traum und dann heißt es in der Bibel in 1. Mose 41 in den Versen 37 bis 39. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes, der Ruach Elohim ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Hier muss die Welt anerkennen, da wirkt der Ruach Elohim, der Geist Gottes. Der Geist Gottes, der über den Wassern dieses gewaltigen Universums schwebte, wirkt durch diesen Mensch Josef. Aber wir sehen noch ein zweites. Der Geist Gottes selbst wird mit Gott verbunden. Es heißt ja hier nicht, nachdem der Geist Gottes dir dies alles mitgeteilt hat, sondern nachdem Gott dir alles mitgeteilt hat. Wir sehen, der Text zeigt uns beides. Gott teilt dem Josef etwas mit. Gott spricht durch den Josef und zugleich sagt uns der Text, dass es der Ruach Elohim, der Geist Gottes ist. Und das ist so wichtig und entscheidend, dass da, wo der Geist ist, da ist auch Gott. Und da, wo Gott ist, ist auch der Geist Gottes. Gott, der Geist und das Wort, das ist eine untrennbare Einheit. Aber wozu dies alles in der Heiligen Schrift? Gott wirkt durch seinen Geist und durch sein Wort, um seinen Ratschluss zu verwirklichen. Und Gott hat einen wunderbaren Plan und er verwirklicht diesen Plan durch seinen Geist und durch sein Wort. Und die Probleme kommen immer dann, wenn wir das voneinander trennen wollen. Wenn wir Geistesführung ohne das Wort wollen, dann führt das immer in die Irre. 2. Mose 35. Da lesen wir von dem Bau der Stiftshütte. Vers 30. Da sprach Mose zu den Kindern Gottes. Seht, der Herr hat Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und hat ihn mit dem Geist Gottes, mit dem Ruach Elohim erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Und um Steine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so dass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Auch hat er ihm ins Herz gegeben, dass er andere unterweisen kann. Ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs vom Stamme Dan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jegliches Werk eines Künstlers machen können und eines Kunstwebers und Buntwirkers in Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und Leinen und eines Webers, damit sie jegliche Arbeit ausführen und Kunstwerke ersinnen können. Hier sehen wir, wie der Geist Gottes eine dreifache Frucht hervorbringt. Erstens, er erfüllt Bezalel mit Weisheit, Verstand und Erkenntnis. Zweitens, er erfüllt Bezalel mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Und drittens, er hat Bezalel ins Herz gegeben, dass er andere unterweisen kann. Und es zeigt uns, der Heilige Geist, der macht eben nicht nur Theoretiker, sondern der macht auch Praktiker. Und er macht Praktiker, die andere anweisen können. Er macht sie sozusagen zu Multiplikatoren. Und alles dient dem Bau der Stiftshütte. Das ist ja ein Schattenbild auch schon auf den Bau der Gemeinde Jesu. Wir brauchen solche Bezalels auch in der Gemeinde Jesu. Bezalels, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, die nicht nur Weisheit, Verstand und Erkenntnis haben, sondern die ihre Geschicklichkeit, ihre Gaben, die sie haben, auch einsetzen. Es gibt ja manchmal Geschwister, ja, das sind Theoretiker, die wissen alles und die wissen auch alles immer besser, aber die setzen sich nie ein für die Gemeinde Jesu. Aber hier haben wir einen Bezalel, der packt mit an. Und dann hat er noch diese wunderbare Fähigkeit, andere anzuleiten. Also aus seinem Dienst, aus seinem Wirken gehen neue Mitarbeiter hervor. Er leitet sie an und rüstet sie aus und rüstet sie zu. Und das, ihr Lieben, ist ein wunderbares Bild für Gemeinde Jesu. Da haben wir leider hin und her in vielen Gemeinden große Defizite. Aber was war denn mit den Israeliten? Waren die nur Zaungäste? Haben die nur zugeguckt? Da war dann nur Bezalel und einige wenige andere. Nein, nein, auch hier sagt uns die Bibel in 2. Mose 35, 24 etwas Wichtiges. Und wer Silber und Erz als freiwillige Gabe darbringen wollte, der brachte es als freiwillige Gabe dar für den Herrn. Und wer Akazienholz bei sich fand, der brachte es für jegliche Arbeit des Dienstes. Hier sehen wir, jeder Israelit war gerufen, etwas beizutragen zum Bau der Stiftshütte. Und das nennt die Schrift jegliche Arbeit des Dienstes. Und das zeigt uns, Arbeit ist Dienst, aber das Umgekehrte gilt auch, Dienst ist Arbeit. Wo sind die Mitarbeiter, wo sind die Diener in unseren Gemeinden? Ich höre da mehr Klagen als positive Aussagen der leitenden Brüder. Es fehlt so dringend an Mitarbeitern Gottes. Gehen wir weiter zu 4. Mose, Vers 11. Die Last der Leitung des großen Volkes wird für Mose zu schwer. Und dann sehen wir, wie der Geist wirkte. 4. Mose 11, Vers 16 bis 17. Da sprach der Herr zu Mose: Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht alleine tragen musst. Und hier lernen wir zwei Dinge. Mose führt das Volk durch den Heiligen Geist. Auch das ein Schattenbild schon auf das neutestamentliche Heilszeitalter. Führung und Leitung der Gemeinde ohne den Heiligen Geist ist nicht möglich. Natürlich können wir aus menschlichem Vermögen, aus Tradition heraus, aus den eigenen fleischlichen Kräften heraus Gemeinde organisieren und leiten, aber das darf man nicht verwechseln mit Geistesleitung. Also Mose führt das Volk durch den Geist, der auf ihm war, aber die nächste Wahrheit, die wir hier sehen, ist, auch ein geistgeführter Leiter, ihr Lieben, kommt an seine Grenzen. Es ist immer ein Problem gewesen, schon im Alten Bund, aber auch im Neuen Bund, dass manches Mal Leiter alles alleine machen wollen in der Gemeinde. Es ist so wichtig, auch für den Neuen Bund, dass die Leitung der Gemeinde immer auf mehrere Schultern verteilt wird. Nun, ich will ja über den Heiligen Geist im Alten Bund sprechen, aber nur ein kleiner Hinweis. Apostelgeschichte 13, da sehen wir, wie Propheten, Lehrer, Barnabas, Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manahen, die waren beisammen und beteten und fasteten, wie es denn weitergehen sollte in der Mission. Und dann heißt es da, da sprach der Heilige Geist. Also hier sehen wir, der Heilige Geist, er wirkte im Alten Bund in der Führung und Leitung der Gemeinde, er tut es auch im Neuen Bund. Und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und das zeigt uns, dass der Heilige Geist in die Gemeinde, in das Volk Gottes hineinreden will und möchte auch Leiterschaft auf eine breite Schulter stützen. Aber zurück zu 4. Mose 11. Da heißt es dann in Vers 25, und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, also auf den 70, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Gott wirkt also durch seinen Geist, und was wirkt er? Die 70 weissagen. Das heißt, hier sehen wir wieder, Gottes Gegenwart ist unter dem Volk. Der Heilige Geist wirkt. Wie wirkt er? Durch Weissagung. Er wirkt durch das Wort. Hier haben wir wieder das Prinzip, da wo der Heilige Geist ist, da ist Gottes Gegenwart. Da wo der Heilige Geist ist, offenbart er sich durch das Wort. In Vers 26 ändert sich die Szene. Ganz interessante Geschichte. Das sind zwei Männer, Eldad und Medad. Und die waren nicht mit hinausgekommen zur Stiftshütte, sondern sie waren unter dem Volk. Die Bibel sagt, sie blieben im Lager. Nun müsst ihr euch vorstellen, 600.000 Mann waren ausgezogen, dazu die Frauen und die Kinder. Also man geht mindestens von 3 Millionen Menschen aus. Hat von euch schon mal jemand eine 3-Millionen-Metropole besucht? Also ihr könnt euch vorstellen, da kann ich nicht in 5 Minuten mal schnell vor die Stadt laufen. Selbst wenn es da eine U-Bahn hat, da bist du eine Stunde unterwegs. Also waren diese beiden, Eldad und Medad, die waren zurück in diesem großen Lager. Sie waren nicht draußen bei der Stiftshütte. Aber was Interessantes passiert, auch sie kommen unter den Geist und weissagen. Und der jugendliche Josua in seinem jugendlichen Leichtsinn sagt dann zu Mose, Mose, mein Herr wehre ihnen. Kann doch nicht sein, du hast jetzt hier die 70 Ältesten zur Stiftshütte gerufen, über sie kommt der Heilige Geist, jetzt sind da zwei, die fallen da ja völlig aus dem Rahmen, die weissagen auch, sowas können wir nicht zulassen. Und was sagt Mose? Ich glaube, ihr wisst es. Eiferst du für mich? Vers 29. Eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Und das zeigt uns eines, im Alten Bund war eben der Ruach Elohim, der Geist Gottes, der war nie auf dem gesamten Bundesvolk Israel, sondern der Geist Gottes wirkte im Alten Bund vereinzelt auf Mose, auf den 70 Ältesten, Königen, Priester, Propheten, aber nie auf dem gesamten Volk. Das war wahrscheinlich auch das große Problem des Volkes Israels im Lauf der Jahrhunderte. Aber Mose spricht hier fast prophetisch, ach, dass doch das ganze Volk weissagen sollte. Und das deutet schon an, es wird einmal eine Zeit kommen, das neutestamentliche Bundesvolk, wo alle weissagen im Sinne, dass sie vom Geist erfüllt sind und nun die Worte Gottes, das Zeugnis Gottes sprechen können. Also nicht weissagen oder prophetisch reden im Sinne der charismatischen Bewegung. Aber wenn man die Bibel so im Zusammenhang liest, und das sollten wir immer tun, ist auch in dieser Geschichte noch etwas sehr Interessantes. Da haben wir also dieses Wirken des Heiligen Geistes im Alten Bund. Er wirkt über Mose, er wirkt auf den 70 Ältesten, auf den beiden, die zurückgeblieben waren im Lager, Eldad und Medad. Aber was war der Gesamtkontext dieser Geschichte? 4. Mose 11, Verse 4 bis 6. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als Manna. Die waren des Manna überdrüssig geworden, das Gott auf übernatürliche Weise schenkte, jeden Tag. Wollten sie nicht mehr, Knoblauch schmeckte irgendwie besser. Und in diese Situation hinein, da lesen wir in Vers 10, als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und es missfiel auch Mose. Also ihr müsst euch die Situation vorstellen, da ist Mose, der muss 3 Millionen Menschen führen und die 3 Millionen Menschen, was tun sie? Sie murren. Also mancher Gemeindeleiter, der hat vielleicht nur 20 oder 50 oder 100 Leute und der kann dir da ein Lied davon singen, von dem vielen Murren in manchen Gemeinden. Aber Mose trägt die Last von 3 Millionen rebellischen Menschen. Das konnte er nur, weil der Ruach Elohim bei ihm war, der Geist Gottes. Und in diesem Zusammenhang geschieht diese Geschichte, dass Mose die Last zu viel wird. Jetzt murren diese 3 Millionen schon wieder. Ich habe ihnen doch das Manna gegeben, reicht ihnen nicht aus. Interessant, nach diesem Ereignis, also ihr müsst das dann so in euch vorstellen, dass ein Einschub kommt, Mose beruft die 70 Ältesten, der Geist Gottes kommt über sie, sie weissagen. Und nach diesen ganzen Ereignissen heißt es dann im Vers 31 bis 34, da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager. Eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort, um das Lager her, etwa 2 Ellen hoch, über der Erdoberfläche. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer und sie breiteten sie weit hinaus um das Lager her. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Man nannte diesen Ort Kibrot Hatava, Gräber der Gier oder Gräber des Begehrens. Könnt ihr das sehen, was uns die Bibel hier zeigen will? Das Volk Gottes spaltet sich auf. Diejenigen, über die der Geist Gottes kommt, die weissagen, die sprechen die Aussprüche Gottes. Und diejenigen, die murren, kommen in ihren Begierden des Fleisches um. Die einen waren voller Gier nach dem Fleisch, nach dieser Welt, und die anderen, sie wollten Gemeinschaft mit dem Bundesgott Israels haben. Diese ganze Geschichte wird ja noch einmal im Psalm 78 in den Versen 26 bis 32 erzählt. Und da heißt es ab Vers 26, er ließ den Ostwind am Himmel hinfahren und führte durch seine Kraft den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel wie Sand am Meer. Und er ließ sie mitten in ihr Lager fallen, rings um ihre Wohnungen her. Da aßen sie und wurden völlig satt, er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt und ihre Speise war noch in ihrem Mund, da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie. Und er tötete die Vornehmsten unter ihnen und die auserwählten Krieger Israels streckte er nieder. Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. Die hatten den Geist nicht. Das war das Problem. Und darum sündigten sie weiter und darum murrten sie weiter und darum fielen sie auch im Laufe der Geschichte immer wieder ab in den Götzendienst. Aber eines finde ich so tröstlich und eines finde ich so wunderbar, was uns die Bibel dennoch zeigt. Mal ganz ehrlich, also wenn ich der Chef gewesen wäre da oben im Himmel, ich hätte gesagt, mit denen gebe ich mich nicht mehr ab. Aber hier sehen wir die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Obwohl sie am Murren waren, obwohl sie ständig am Abfallen waren, ließ er dennoch seinen Ruach Elohim, seinen Geist unter ihnen wirken. Und durch seinen Geist, da mühte er sich ab, dieses Volk immer wieder zurück zu sich zu rufen, das Volk immer wieder zur Buße zu rufen, dieses Volk immer wieder zuzurüsten zu dem Dienst, zu dem das Volk Israel eigentlich bestimmt war, nämlich ein Zeuge unter den Heiden zu sein. Wenn wir die Bibel weiter durchforsten, dann hören wir interessanterweise im Buch Josua nichts vom Geist Gottes. Das Wort Ruach kommt dort zwar zweimal vor, aber in einem anderen Sinn. Das Wort Ruach hat eine breitere Bedeutung. Es kann auch bedeuten, wenn jemand guten Mutes ist, dann drückt das Hebräische das mit dem Wort Ruach aus, hat aber nichts mit dem Ruach Elohim, mit dem Geist Gottes zu tun. Das gesamte Buch Josua erwähnt also an keiner einzigen Stelle den Ruach Elohim, den Geist Gottes. Aber dann interessant, dann kommen wir zum nächsten Buch, zum Buch Richter. Und dort haben wir wieder vermehrt das Wirken des Heiligen Geistes Gottes. Nun, was war geschehen zwischen Josua und Richter? Ihr kennt die Geschichte der Heiligen Schrift. Das Volk Israel war hinübergezogen ins verheißene Land. Josua nahm das Land ein und verteilte das Land unter die 12 Stämme. Und dann mit dem Buch Richter, da beginnt eine neue Ära. Und Richter 2 fasst dies mit folgenden Worten zusammen. Richter 2, die Verse 18 bis 23. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahren, oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. Das war also das Muster der Geschichte Israels in der Richterzeit. Über fast 3 Jahrhunderte ging das so. Das Volk Israel wandte sich ab von ihrem Bundesgott zu den Götzen. Dann wurden die Heiden um sie herum stärker, sie unterdrückten sie. Dann wurde es so schlimm, dass sie zu ihrem Bundesgott riefen. Und Gott erbarmt sich und er beruft einen Richter, der sie befreit für eine gewisse Zeit von der Unterdrückung der heidnischen Völker. Und dann, als es ihnen wieder besser ging, dann fielen sie wieder ab zu den Götzen der Heiden. Und dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder in diesem Buch der Richter über fast 3 Jahrhunderte. Die Richter waren in dieser Zeit die entscheidenden Führer des Volkes. Sie hatten die Aufgabe, das Volk zu richten, das Volk zu führen und die Siege über die Heiden zu erringen. Und dazu bedurften sie eines. Ja, was meint ihr, was brauchten sie? Sie brauchten den Ruach Elohim, den Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes aus menschlicher Kraft hätten sie das nicht tun können. Über Othniel, einem der Richter, heißt es, und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel und zog aus zum Kampf. Vom Geist geleitet zu sein, das war ein Vorrecht, das hatten im Alten Bund nur wenige. Wir haben Josef gesehen, der den Traum deutete. Wir haben Bezalel gesehen, der vom Geist erfüllt war und bei der Stiftshütte mitwirken durfte. Wir haben Mose gesehen, über dem der Geist war, und die 70 Ältesten, auf die der Geist kam. Und später sehen wir Könige, Priester und Propheten. Und vielleicht gab es auch noch solche, die die Schrift erwähnt, aber nicht ausdrücklich sagt, dass sie vom Geist erfüllt waren. Ich glaube, dass die 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, dass auch diese 7000 solche waren, die eine lebendige Beziehung zu ihrem Bundesgott hatten, die durch den Geist, den Ruach Elohim im Alten Bund, in der Gegenwart ihres Bundesgottes standen. Aber eines wissen wir eben, der Großteil des alttestamentlichen Bundesvolkes war eben nicht geführt und geleitet und erfüllt vom Heiligen Geist. Das sollte dann erst dem neutestamentlichen Bundesvolk der Gemeinde Jesu vorbehalten bleiben. Othniel war also einer von jenen, über die der Geist kam. Allmählich in den 40 Jahren Ruhe, die Othniel dem Volk verschafft hatte, fiel das Volk wieder ab. Und dieser Abfall, der war nicht mal unbedingt eine totale Abkehr vom Bundesgott Israels, sondern es war eine Vermischung mit dem Götzendienst der Heiden. Können wir jetzt verstehen, warum Mose sich wünschte, dass der Geist doch alle erfassen sollte im Volk? Denn das war ja das Problem. Ohne den Geist konnten sie auf die Dauer diesen Versuchungen des Fleisches und auch dem Götzendienst nicht widerstehen. In Richter 6 haben wir Gideon, von dem es in Vers 34 heißt, da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Das sehen wir immer wieder im Buch der Richter. Die Menschen, die Gott berief, um in besonderer Weise zu wirken, sie waren Menschen, die in besonderer Weise vom Ruach Elohim, vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes geführt und ausgerüstet waren. Und da heißt es Richter 6, Vers 12 bis 14. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin, in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe nicht ich dich gesandt? Sehen wir wieder dieses Prinzip? Da ist der Geist Gottes, der über den Richter kommt. Und da, wo der Geist ist, ist das Wort, da redet Gott durch das Wort zu ihm. Der Engel des Herrn bezeugt sich durch sein Wort. Und da ist Gottes Gegenwart. Gott, der Geist und das Wort, das ist eine Einheit. Und dann haben wir hier ein anderes Prinzip, gehe hin in dieser deiner Kraft. Also deiner Kraft ist gemeint in dieser Kraft, die ich dir durch den Geist gegeben habe, nicht in der menschlichen Kraft. Ich habe dich gesandt. Die Erfüllung mit der Kraft ist das Siegel der Sendung Gideons. Und lass mich mal eines sagen, auch das ist ein Problem in unseren Gemeinden hin und her. Wie viel Dienst ohne Sendung gibt es doch, ohne Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Und dann haben wir religiöses, frommes Fleisch. Und da mag manch einer auf der Kanzel stehen, der sagt nichts Falsches, theologisch alles richtig, aber er wirkt nicht unter der Berufung und Kraft des Geistes, sondern aus der eigenen menschlichen Kraft, aus seiner Verstandeskraft. Es ist so wichtig, dass der Dienst eine Sendung und Ausrüstung mit dem Heiligen Geist hat. Weiter heißt es dann in Richter 6, 24, da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophrah, der Abiesritter. Also Gideon riss die Altäre des Baal und die Standbilder der Aschera nieder und er baute selbst einen Altar. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn der Götzendienst niedergerissen wird und der Altar Gottes errichtet wird. Und auch da sehen wir heute in unseren Gemeinden, da meinen manche Gruppierungen, sie wirken mit und durch den Geist. Und statt dass sie die Baalsaltäre niederreißen, errichten sie solche Altäre des Emotionalismus und der selbstgemachten Religion. Also das ist das Werk des Geistes. Götzendienst wird zerstört. Der Geist der Welt muss weichen. Das religiöse fromme Fleisch muss weichen. Tradition, tote Tradition muss weichen. Und der Herr nimmt den Platz unter Gottes Volk ein und wird angebetet. Und da, wo der Herr ist, da ist Friede. Der Herr ist Friede. Da ist der Shalom Gottes. Richter 10, Vers 6. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten und den Göttern der Aramäer und den Göttern der Zidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister, und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da sehen wir das Problem. Ein Volk, das den Geist nicht hatte, es fiel irgendwann wieder zurück in den Götzendienst. Und wenn es hier heißt, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn, dann bedeutet das nicht, dass die Israeliten sich unbedingt vollständig von der Anbetung ihres Bundesgottes abgewendet hatten, sondern dann war das Religionsvermischung. So allmählich dachte man, die Götter der Heiden, die sind ja gar nicht so übel. Warum sollen wir immer nur Jahwe anbeten? Wir können doch auch mal Baal anbeten. Wir können doch mal so einen ökumenischen Gottesdienst machen. Wir haben ja so nette heidnische Nachbarn und wir wollen ja gute Beziehungen pflegen. Also lasst uns doch mal einen ökumenischen Gottesdienst machen. Also ihre Perspektive der Dinge war nicht Gottes Perspektive der Dinge. Und was folgt? Es folgt dann wieder Unterdrückung. Und als die Not dann groß ist, dann rufen sie plötzlich wieder zu ihrem Bundesgott. Richter 10, 15 bis 16. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt, mache du mit uns, was dir gefällt, nur errette uns doch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und sie dienten dem Herrn, da wurde er unwillig über das Elend Israels. Können wir das sehen, dass Gott ein Gott der Langmut ist? Dass Gott ein Gott der Liebe ist? Der so viel Geduld hat mit diesem Volk, das über Jahrhunderte immer wieder zurückfällt in den Baalsdienst, in den heidnischen Götzendienst? Glaubt ihr, das war für Israel einfach, sich dann zu lösen von den fremden Göttern? Also ich glaube, das gab schon so einige Probleme. Sie hatten ja nicht alle Heiden vertrieben, so wie es Gottes Wille war. Und so war es, dass sie eben auch mit heidnischen Völkern im verheißenen Land zusammenlebten. Und da entwickelten sich natürlich auch Beziehungen, persönliche Beziehungen, geschäftliche Beziehungen. Und nun stellt euch vor, so kommt eine Buße über Israel. Und ich glaube, dass nicht jeder Israelit einverstanden war mit der neuen geistlichen Ausrichtung. Da lebten vielleicht einige mit Heiden zusammen in einem Dorf. Sie feierten zusammen Feste und nun wirkte ein Richter und er ordnete an, die Götzen müssen nun abgeschafft werden und ökumenische Gottesdienste mit den Baalsanbetern gibt es nicht mehr. Ja, wie ist es, wenn man gute Geschäftsbeziehungen pflegt mit einem Heiden? Und nun kann man plötzlich nicht mehr teilnehmen an den gemeinsamen Gottesdiensten, die man noch zuvor feierte. Alles das sind ganz praktische Dinge und die können wir übertragen in unsere heutige Zeit. Aber das eigentliche Problem war, das Volk Gottes war nicht geführt, war nicht geleitet, war nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist Gottes. In Richter 11 beruft Gott Jephthah und wieder sehen wir, wie der Geist des Herrn durch einen Richter wirkt. Es kommt zu einem Disput zwischen Jephthah und den Ammonitern. Und Jephthah sagt den Ammonitern, dass Israel nun schon 300 Jahre lang in Hesbon und seinen Tochterstädten in Aroa und anderen Tochterstädten, die am Arnon liegen, gewohnt hat und dass dieses Gebiet Israel gehört. Also offensichtlich war Jephthah irgendwie bereit, mit Dialog das Problem zu lösen mit den Ammonitern. Aber die Ammoniter, die beharrten darauf, dass es ihr Land ist. Kommt uns das nicht bekannt vor, heute in Israel mit den Palästinensern? Die einen sagen, das ist unser Land, die anderen sagen, nein, das ist unser Land. Israel wartet noch auf den größeren Jephthah, der einmal kommt und dann die Sache endgültig regelt, den Messias. Richter 11, 28 ist da unmissverständlich. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jephthahs, die er ihm sagen ließ. Und dann haben wir ein Problem. Da sind zwei Parteien, die haben unterschiedliche Ansprüche auf das Land. Und dann heißt es in Richter 11, 29, da kam der Geist des Herrn auf Jephthah. Können wir da was sehen? Da sendet Gott seinen Geist auf Jephthah und durch den Geist, der sich eines Werkzeuges bedient, wird das Problem gelöst. Und so könnte man im Grunde alle Probleme lösen, wenn der Mensch sich unter den Geist Gottes beugen würde, auch die Probleme in Gemeinden. Jephthah errang einen großen Sieg, ihr könnt es nachlesen. Und das Interessante ist, wir finden Jephthah wieder im Neuen Testament, in Hebräer 11, bei den Helden des Glaubens, neben David, Samuel und den Propheten. Nach der Richterzeit folgte die Zeit der Könige. Und David, er war der größte aller Könige und wir wissen, er war ein Schatten des kommenden Messias, des größeren David. Und auch durch David wirkte der Geist des Herrn. 2. Samuel 23, 2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Die Psalmen Davids, aber nicht nur die Psalmen Davids, alle Psalmen, ja das ganze Wort Gottes, ist ja inspiriert durch den Ruach Elohim, durch den Geist Gottes. Und nach der Zeit Davids, da beginnt die Zeit des alttestamentlichen Prophetismus. Über 300 Prophetien zeugen vom kommenden Messias. Und da, wo der Heilige Geist wirkt, ihr Lieben, da wird der Messias Jesus Christus vorgestellt und groß gemacht. Da, wo der Ruach Elohim wirkt, da wirkt er hin auf den kommenden Messias. Und das sagt uns der Apostel Petrus in 1. Petrus Kapitel 1. Schlagt mal auf, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Hier spricht Petrus davon, dass Christus, der Messias, für Leiden bestimmt war, auf der einen Seite, Und auf der anderen Seite spricht Petrus davon, dass der Messias aber auch zur Herrlichkeit vorherbestimmt war, also zur Herrschaft. Und das war ja das Problem, dass die jüdischen Gelehrten und die Rabbiner auch zur Zeit Jesu nicht begriffen hatten. Da ist der Messias, der leidende Messias auf der einen Seite und da ist der herrschende Messias, der aber erst nach seinen Leiden wiederkommen wird. Und ich glaube, viele von euch wissen das. Bis heute glauben ja die Juden an einen doppelten Messias, an einen leidenden Messias, den Maschiach ben Josef, den Messias, Sohn des Josef, und an den Maschiach ben David, den Messias, Sohn des David. Der eine ein Messias in Niedrigkeit, der andere ein Messias wie David, der königliche Autorität über das Volk Gottes hat. Aber es ist doch interessant, der Geist Christi in den Propheten, der ließ sie forschen. Und der Geist Gottes, der Ruach Elohim, brachte all diese wunderbaren Prophetien der alttestamentlichen Propheten hervor über den Messias. Und welch ein Vorrecht, dass das, was die Propheten, was sie nicht wussten und was sie gerne gewusst hätten über den kommenden Messias, ihr Lieben, wir dürfen das alles wissen, weil wir Gottes Wort, den ganzen Ratschluss Gottes in Händen halten, weil der Geist Gottes uns in alle Wahrheit hineinführt. Was für ein Vorrecht haben wir? Obwohl die Gemeinde im Alten Testament noch ein Geheimnis war, wurde sie ja dann den heiligen Aposteln geoffenbart. Und durch die Apostel wirkte der gleiche Geist wie im Alten Bund und offenbarte uns der Gemeinde den ganzen Ratschluss Gottes. Ja, und dann sehen wir noch in dieser Schriftstelle diese heilige Neugier der Engel. Also das stelle ich mir auch sehr interessant vor, wie die Engel, die ja in der Gegenwart Gottes lebten, in himmlischen Regionen, wie nicht einmal die Engel wussten, was der Ratschluss Gottes war. Sie wollten hineinschauen und die Geheimnisse der Erlösung erkunden, und konnten es nicht. Aber hört einmal, uns hat Gott es kundgetan durch seinen Wort und durch seinen Geist. Was für privilegierte Menschen sind wir? Welch ein Vorrecht haben wir? Immer wieder kommt also der Geist Gottes auf die Propheten und er wirkt durch die Propheten. Da gibt es viele Stellen, ich lese nur mal eine, 2. Chronike 15, Vers 1, und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Obeds. Oder eine weitere Stelle, 2. Chronike 20, 14, da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, dem Sohn Zacharias. Und so wirkt der Geist Gottes also durch die Propheten im Alten Bund und er wirkt ganz unterschiedlich. Bei dem einen bewirkt der Geist Gottes Anbetung, bei dem anderen bewirkt der Geist Gottes Buße unter dem Volk. Und ihr kennt die Geschichte Israels. Nicht alle Propheten stießen auf offene Ohren bei den Israeliten. Im Gegenteil, der Heilige Geist und das Wirken des Heiligen Geistes Gottes durch die Propheten wurde eher abgelehnt als angenommen. Da heißt es in 2. Chronike 24, 20 bis 21, da kam der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Ist das nicht erschütternd? Da hat Gott so viel Geduld. Über Jahrhunderte wirbt er immer wieder um dieses Volk. Er sendet seine Propheten, seine Knechte. Er ruft dieses Volk immer wieder und doch dieses Volk lehnt den Bundesgott Israels immer wieder. Das prophetische Wirken sollte ja Israel auch auf das Kommen des Messias vorbereiten. Und dieser Messias sollte einmal ganz in Einmütigkeit mit dem Geist Gottes wirken. Wir alle kennen diese bekannte Prophetie, Jesaja 61, da lesen wir in den Versen 1 bis 3. Es ist ja jene bekannte Stelle, die Jesus dann auch selber zitierte. Der Geist des Herrn, das ist der Heilige Geist, der Ruach Elohim. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Um den Trauernden von Gott Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Hier sehen wir schon im Alten Bund vorausgesagt, Jahrhunderte vor dem Erscheinen des Messias, der Geist Gottes wird einmal kommen auf den Messias und durch den Messias wirken. Und gerade Jesaja ist es, der eine kommende Geistesausgießung über das Volk Israel mehrfach vorhersagt. Und da sehen wir, dass das Wirken im Alten Bund, das Wirken des Geistes im Alten Bund, zwar nur auf wenige Menschen beschränkt war, nie das ganze Volk Gottes erreicht hat. Und dennoch haben wir eine Reihe von Prophetien, wo gesagt wird, es wird auch für Israel einmal die Zeit kommen, wo der Geist über das ganze Volk Israel ausgegossen sein wird. Und dann wird auch dieses Volk seinen Bundesgott ewiglich anbeten und nicht mehr abfallen in den Baalsdienst. Ich zähle die Schriftstellen nur einmal auf, ohne sie zu lesen. Das ist also Jesaja 32, 14 bis 18, Jesaja 44, 1 bis 5 und in Jesaja 63, 10 bis 14. Nur zweimal im Alten Bund wird der Ruach Elohim, der Geist Gottes, der Geist des Herrn, Heiliger Geist genannt. Und das ist in Jesaja 63 in den Versen 10 bis 14. Und da sehen wir, wie das Volk immer wieder widerspenstig war. Da heißt es in Vers 10, sie, das Volk Israel, waren aber widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Da gedachte sein Volk an die alte Zeit, an Mose, wo ist der, welcher sie aus dem Meer führte mit dem Hirten seiner Herde? Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab? Sehen wir, wie Gott um dieses Volk schon immer warb, wie er schon bei Mose seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, um dieses Volk in die Fülle der Gegenwart Gottes zu führen? Noch widersetzen sich die Israeliten dem Heiligen Geist. Aber es wird die Zeit kommen, dass der Herr mit seinem Bundesvolk Geschichte schreiben wird und dann wird er seinen Geist über dieses Volk ausgießen. Es wird ein Drittel sein, das sich dem Herrn zuwendet. Zwei Drittel werden nach Sacharja dann einmal dem Verderben preisgegeben werden, weil sie die letzte Chance, ihren Messias anzunehmen, ebenfalls verwerfen. Aber die größere Erfüllung aller Verheißungen Israels, diese endzeitliche Geisteserfüllung nach der Entrückung der Gemeinde Jesu, die lesen wir in Jesaja 59, 19 bis 21 und damit komme ich zum Schluss. Und da heißt es, dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Wenn diese letzte Geistesausgießung über Israel geschehen wird, ihr Lieben, dann wird der Geist nicht mehr weichen aus dem Mund der Kinder Israels, von nun an bis in Ewigkeit. Gott wird seinen Bund mit Israel erneuern. Und wenn der Erlöser und Messias kommen wird, dann wird der Heilsratschluss Gottes mit Israel vollendet sein. Und dann wird gelten, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, die sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen. Und sehen wir hier eines, dieses Prinzip, das sich durch die Heilige Schrift zieht, da wo der Geist wirkt, da ist Gottes Wort. Und da wo der Geist wirkt, da ist die Gegenwart Gottes. Gott, der Geist und das Wort, diese drei, die sind unzertrennlich miteinander verbunden. Können wir das sehen, wie diese drei in der ganzen Heilsgeschichte, auch im Neuen Bund, zusammenwirken, damit der heilige Ratschluss und Wille Gottes in Erfüllung geht? Wir wollen uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns schon durch die Schrift des Alten Bundes zeigst, wie du Prinzipien hast deines Wirkens. Ich danke dir, dass dieser gewaltige Geist Gottes, der in den unendlichen Weiten des Universums einmal über alles wachte und mit dir zusammen und dem Sohn zusammen diese Schöpfung hervorbrachte, dass du diesen Geist auch in unser Herz ausgegossen hast und dass wir dieses große Privileg haben dürfen, dass wir durch deinen Geist in alle Wahrheit geleitet werden und einmal durch die Kraft deines Geistes die Auferstehung erleben werden, um ewig in deiner Gegenwart zu sein. Und ich bitte dich und flehe dich an, Vater im Himmel, ja, führe und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Bewahre uns davor, dass wir auf Abwege kommen. Und lass uns immer auf dich und dein Wort blicken, weil wir wissen, da wo dein Geist wirkt, da ist deine Gegenwart. Und da wo dein Geist in unserem Leben wirkt, da ist auch dein Wort, das ewige Gotteswort in unserem Leben. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.